Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge von 1000 Paths of Healing, dem Podcast über ganzheitliche Heilung und Heilungswege. Mein Name ist Laura Eggers und heute habe ich wieder einen richtig spannenden Gast dabei. Mein Gast ist diesmal Laura von Ostrowski und Laura ist Doktor der Religionswissenschaft und hat über Yoga promoviert und ist auch seit vielen Jahren selbst als Yogalehrerin tätig, hat ein eigenes Yoga-Studio in München. Und natürlich sprechen wir heute auch über das Thema Yoga, weil Laura da natürlich eine absolute Expertin ist. Und was ich ganz besonders finde, ist, dass sie so aus ihrem Studiengang das historische und philosophische Wissen über Yoga mitbringt und gleichzeitig auch das praktische Wissen aus ihrer Tätigkeit als Yogalehrerin, was unser Gespräch total faszinierend und tiefgehend gemacht hat. Wir sprechen aber nicht nur über Yoga, sondern auch über die Themen Embodiment und Körperwissen. Und genau, unter anderem sprechen wir so ein bisschen über die Entwicklung und Geschichte von Yoga, was Yoga eigentlich überhaupt ist, wie das heutige Yoga hilfreich sein kann, ja, was für positive Effekte es hat. Wir sprechen darüber, was Embodiment eigentlich ist und warum es total wichtig und spannend ist, sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen. Wir sprechen über Körperwissen und die inneren Sinne und ja, auch generell darüber, wie wir vielleicht eine gute Beziehung zu unserem Körper entwickeln können und warum das eigentlich hilfreich ist. Ich finde, es ist ein super spannendes und ganz, ganz tiefgehendes Gespräch geworden und total spannend für alle Menschen, die vielleicht auch Yoga machen oder sich generell einfach tiefer mit ihrem Körper und ihrer Körperverbundenheit auseinandersetzen wollen. Also, und damit wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und ja, eine bereichernde und inspirierende Zeit beim Lauschen. Hallo Laura, ich freue mich total, dass du heute Gast in meinem Podcast bist und ja, ich bin schon sehr neugierig auf unser Gespräch, weil ich glaube, dass ich sehr viel von dir lernen kann heute. Aber ich würde sagen, wie immer fangen wir am besten einfach einmal damit an, dass du dich vielleicht für unsere Hörer und Hörerinnen einmal vorstellst, wer du bist und was du so machst.
Ja, hallo liebe Laura, schön, dass wir uns auf diesem Weg mal wieder begegnen. Und danke für die Einladung. Fühle mich sehr geehrt und bin ja auch sehr gespannt, wo uns das Gespräch hintragen wird. Ich bin Yogalehrerin seit 16 Jahren und habe auf dem Weg sozusagen meines tieferen Interesses an Yoga damals meinen Studiengang von Komparatistik, also Literaturwissenschaft, zu Indologie und Religionswissenschaft umgebaut und habe dann auch Yoga studiert sozusagen, historisch, kulturwissenschaftlich und habe dann auch promoviert über Yoga und habe deswegen jetzt einen Doktor in Religionswissenschaft, aber mit Schwerpunkt auf Yoga-Studien und habe da sozusagen ja, einfach über viele Jahre die Geschichte von Yoga erforscht, vor allem auch die Geschichte von modernem Yoga, aber habe mich im Zuge meiner Doktorarbeit auch wegen des Schwerpunktes meiner Doktormutter, Anne Koch, auf Körperwissen und Embodiment auch fokussiert. Also es war eine Arbeit, die Yoga, modernen Yoga aus verschiedenen Perspektiven sozusagen angeschaut hat, einer historischen und auch einer, wie man sagt, körpertheoretischen, also mich damit beschäftigt, was passiert eigentlich so im Körper bei den Praktiken, die wir heute so machen. Genau, das ist mein Hintergrund.
Sehr, sehr spannend. Und ja, ich finde das gerade deswegen so spannend, weil viele von uns sind ja sozusagen mit dem Begriff Yoga vertraut. Viele von uns gehen ins Yoga-Studio. Aber ich habe so das Gefühl, ganz wenige Menschen haben sich so mal wirklich mit dem Hintergrund auch von Yoga auseinandergesetzt. Und genau deswegen würde ich dich als erstes gerne mal fragen, was ist denn Yoga eigentlich für dich?
Ja, das ist eine, also ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man was lange macht, vielleicht egal was es ist, man verändert immer wieder seine Perspektiven drauf oder lernt halt viel dazu und was man vor 5 Jahren dachte, ist vielleicht nicht mehr aktuell. Also es hat sich für mich sehr geändert, was Yoga ist. Wie würde ich es aktuell auf einen Punkt bringen? Also der Yoga, und ich sage der Yoga, weil das so im Sanskrit eigentlich ein maskulin Wort ist. Ja, also man kann auch das Yoga sagen, das finde ich kein Problem, aber ich als Wissenschaftlerin, dass ihr euch nicht wundert, sage der Yoga. Also der Yoga, den ich jetzt unterrichte, das ist für mich eine ganzheitliche Methode, die über den Körper verschiedene Aspekte des menschlichen Lebens erreichen kann, und zwar auch Emotionen, weil Emotionen und Körper hängen einfach total direkt zusammen, und natürlich auch den Geist und Geisteszustände, wie man denkt, was man denkt, kann man auch über Körperbewegungen beeinflussen oder über Bewegung beeinflussen. Kennen wir ja wahrscheinlich alle, dass wenn man, weiß ich nicht, sehr aufgeregt oder aufgewühlt ist, und dann geht man laufen eine halbe Stunde und danach ist man irgendwie ruhiger oder sowas und man denkt plötzlich auch anders über die Welt. Aber Yoga ist so eine ganz spezielle Methode, um eben sich über den Körper halt auf verschiedenen Ebenen beeinflussen zu können, meistens hin zu mehr Ruhe, hin zu einem besseren Gefühl für sich selbst und zu mehr Konzentration auch. Und da ist so ein Ansatzpunkt zu altem Yoga, also dass eine Suche danach schon immer in Yoga-Traditionen war, sich fokussierter wahrzunehmen, also die einfach einen größeren mentalen Fokus so Richtung Meditation aufzubauen. Und das natürlich im heutigen Yoga sind da noch viele, sagen wir mal, Anteile von drin. Aber wir haben heute sehr viele neue Methoden integriert im Laufe des letzten Jahrhunderts, wie wir uns hin zur Konzentration bewegen, aber auch wie wir uns besser wahrnehmen und spüren können oder so hier im Leben uns anders verhalten oder mit unserem Körper anders umgehen. Genau, und das ist was, was ich in meinen Yogastunden sehr und auch in meiner eigenen Yoga-Praxis sehr betone und genieße, dass wir sehr viele Methoden haben. Nicht alle sind alt, manche sind sehr neu, mit denen wir uns ganzheitlich einfach beeinflussen können.
Spannend. Also ich finde diese Idee spannend, dass es sozusagen vom Körper in den Geist geht, weil viele, ich bin ja so Therapeutin, also so diese alte Verhaltenstherapie gerade hat ja so diese Idee, dass alles aus dem Kopf in den Körper geht. Also wir haben bestimmte Gedanken, die beeinflussen unsere Gefühle und dann handeln wir. Und heutzutage oder in den letzten Jahren kommt ja immer mehr diese Idee auf, dass es auch andersrum funktioniert. Dass unser Körper eigentlich unsere Gedanken beeinflusst. Und das finde ich spannend, dass diese Idee, die wir gerade so ein bisschen als neu feiern, irgendwie im Yoga schon viele, vielleicht hunderte, keine Ahnung wie viele Jahre da ist. Ne?
Ja, da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das der Fall ist. Das ist so ein bisschen der Punkt. Weil, also wenn man sich jetzt diesen alten Yoga-Text anschaut, auf den sich sehr viele berufen, nicht alle, aber der so wie, so wie so als Yoga-Bibel sich etabliert hat im frühen 20. Jahrhundert, also vor allem durch die Arbeit wichtiger indischer Yoga-Pioniere, die diesen Text vom Sanskrit auch ins Englische übersetzt haben, wie Swami Vivekananda zum Beispiel. Dieser Text kümmert sich überhaupt nicht um den Körper, gar nicht. Also da steht sogar mal, dass der Körper irgendwie eklig sei und deswegen abzustreifen sei. Weil eigentlich war Yoga, also bei Patanjali, bei diesem Text, der heißt Yoga Sutra und ist von der aktuellen Forschung so aus, vierte, fünfte Jahrhundert nach Christus zu datieren. Früher dachte man noch, der war viel älter, aber so ungefähr ist schon alt genug. Und in diesem Text geht es wirklich um Meditation, also darum, den Geist auf bestimmte Weise zu reinigen im Grunde und auch dann zu klären. Und natürlich geht es auch um viele andere Sachen, die sehr alltagstauglich sind, wie zum Beispiel, wie können wir mit bestimmten ethischem Regelwerk uns in dieser Welt verhalten und was hat es dann vielleicht auch für positive Auswirkungen? Also die Yamas und die Niyamas, da ist zum Beispiel dieses bekannte Ahimsa-Gewaltfreiheit dabei. Und so Also der Text streift jetzt nicht nur hohe mentale Zustände, aber das ist schon so ein großes Thema in alten Yoga-Traditionen. Und der Körper, also ich sage manchmal, das Yoga-Sutra hat einen ganz wichtigen Satz, der ganz, ganz viel zitiert wird in der Yoga-Szene, und zwar Yoga Chitta Vritti Nirodha, also das Yoga ist das zur Ruhe kommen der geistigen Bewegungen. Und ich sage dann oft, der Patanjali wäre auch, also Patanjali, dieser Autor des Yoga-Sutras, wäre auch mit dem Satz Yoga Karma Kaya Nirodha, also Yoga ist das Stillstehen der Handlungen des Körpers, sehr zufrieden gewesen. Das wäre eine Aussage des Textes gewesen, die steht da zwar so nicht drin, aber die ist total, die ist in Übereinstimmung mit dem, was Patanjali sagt. Also der Geist kann nur ruhig werden, wenn der Körper ruhig wird, ja. Und das ist jetzt nicht so das, was wir heute machen. Wir gehen ja über Bewegung in eine Veränderung unseres mentalen Zustandes und so weiter rein. Und da gibt es schon auch in Indien, also Tantra und Hatha-Yoga, Traditionen, die das so sehen, dass man über den Körper Emotionen beeinflussen kann, Geisteszustände beeinflussen kann und so. Aber das, was wir heute machen, ist schon noch mal was anderes. Und wenn wir uns die moderne Yoga-Geschichte anschauen, dann hat da sehr viel Vermischung stattgefunden zwischen westlichen Körpertraditionen und Yoga. Und so ist Yoga in den letzten 100 Jahren zu dieser ganzheitlichen Methode geworden, wo viele Anteile von altem Yoga drin sind. Konzentration, Erkenntnisse, dass Körper und Geist zusammenhängen, aber nicht unbedingt über den Körper und Bewegung, intensive Bewegung oder auch Bewegung in der Gruppe oder sowas, den Geist beeinflussen. Das haben wir aber in den 20er Jahren hier in Europa überall. Da kam diese Kultur auf, dass sich Menschen, vor allem auch Frauen, zusammen flüssig und im Flow und so weiter bewegt haben und darüber auch tatsächlich ihren Geisteszustand, ihre Emotionen und auch Konzentration bewirken wollten. Also das haben wir in unserer Kulturgeschichte ganz fett drin, ist leider durch den Nationalsozialismus ziemlich verschütt gegangen. Ja, aber ich finde es toll, dass wir jetzt hier diese Methode haben, die sich aus verschiedenen Einflüssen zusammengesetzt hat. Und die, so wie wir heute halt gerade leben, viel in Städten und mit sehr viel Kopfarbeit und so weiter, dass die so gut ausgerichtet ist auf das, was wir brauchen.
Spannend, ja. Dann ist Yoga eigentlich nicht, und ja, erkennt man ja schon in dem, was du gesagt hast, nicht die eine Sache, sondern eigentlich eher ein Prozess, der heute eben an dem Punkt angekommen ist, wo er gerade ist.
Mhm. Ja, richtig.
Für was ist denn das heutige Yoga dann besonders hilfreich? Also du hast es schon angesprochen, diese Fokussierung, Klarheit, auch Ruhe der Gedanken. Gibt es noch andere Situationen, in denen Yoga hilfreich sein kann?
Es kommt wirklich sehr darauf an, welchen Yoga man heute macht, weil es gibt ja sehr verschiedene Stile. Und das ist eigentlich auch diese Vielfalt, die wir heute hier haben und haben dürfen, diese Vielfalt ist einfach für verschiedene Typen von Menschen sehr attraktiv, weil manch einer zum Beispiel kommt einfach mit recht intensiver Bewegung hin zu, sagen wir mal, mentaler Ruhe. Jemand anderer braucht eine Praxis für sich allein, weil eine Gruppe aus irgendeiner, zum Beispiel sehr hochsensible Menschen oder sowas, die können dann zu Hause vielleicht auch online machen oder alleine machen. Und für sehr viele ist natürlich die Gruppe sehr unterstützend, in der Yoga gemeinsam gemacht wird. Und es gibt sehr ruhige und sehr, sehr entspannende Yoga-Formen und so weiter. Also man muss dann ein bisschen gucken, über welchen Yoga-Stil, über welche Art man spricht, wenn man fragt, was bewirkt es denn? Es gibt auch immer noch heute Yoga-Formen, die einen sehr stark vom Körper wegziehen, leider. Also es gibt solche, wo man sehr gepusht wird und sehr wenig eigentlich hinterfragen und spüren darf und sollte. Das ist dann fast noch eher, so habe ich es auch in Indien übrigens erlebt, als ich da praktiziert habe. Das letzte Mal 2010, ist also schon ein Weilchen her, da hat sich, glaube ich, auch sehr viel geändert in Indien. Aber eher so ein Ansatz, den Körper so ein bisschen zu übergehen, um die eigenen Grenzen auszuloten und den Geist nicht so, also mit dem Geist zu arbeiten, dass der stärker wird sozusagen, aber dadurch auch den Körper halt zu übergehen. Also das findet man auch leider im Yoga, weil das ist leider, das ist meine Ansicht halt, aber findet man auch im Yoga, wenn man sucht. Und ansonsten würde ich sagen, sind doch viele Yoga-Richtungen heute, die bieten einem so einen Raum, ziemlich für sich alleine, also nicht so super in Kontakt wie in einem Gruppensport oder sowas. Super in Kontakt mit jemand anderem, den Körper zu fühlen, sondern wirklich einfach zwar angeleitet und unterstützt von der Gruppe, aber so mit sich körperlich wirklich in Kontakt zu kommen. Wie geht es mir eigentlich gerade? Wo fühle ich was? Ist das jetzt ein gutes Gefühl? Wo sind meine Grenzen? Also über den Körper kann man ja schon sehr viel so erleben. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen übergeordnet, auch wenn es natürlich Ausnahmen gibt und so. Aber vielleicht was, was Yoga sehr wichtig macht und sehr besonders macht.
Ja, total. Und ich finde, das ist ja, und das hast du ja auch schon angedeutet, irgendwie das, was wir heute vielleicht am meisten brauchen, weil ich eben in meiner Praxis auch erlebe, dass sehr viele Menschen einfach gar nicht so gut im Kontakt mit ihrem Körper sind und gar nicht so genau wissen, was sie gerade fühlen, gar nicht so genau wissen, wo ihre Grenzen sind, was Grenzen überhaupt sind, wie sich die anfühlen, was Bedürfnisse sind. Und da kann Yoga dann eigentlich ein Weg sein, da rauszufinden.
Ja, und also für dich ist sozusagen auch der Körper dann ein Zugang. Also wenn der Zugang zum Körper mehr wird, ein Zugang zu einem besseren Fühlen oder Wahrnehmen von Emotionen, hast du das auch so erlebt?
Schon, ich denke schon. Also so würde ich es beschreiben, weil wenn wir unseren Körper nicht fühlen, der Körper ist ja der Ort, also zumindest so wie ich das erlebe, der Ort, an dem wir Gefühle wahrnehmen.
Ja.
Und wenn wir jetzt sozusagen hier nur die ganze Zeit im Kopf sind, was dann oft passiert, erlebe ich, sind Menschen, die sehr, sehr, sehr stark grübeln
Ja.
und wo dann der Zugang aber sozusagen in den Körper und damit auch, so würde ich es sehen, in die Gefühlswelt, weil es schwierig ist, ja.
Ja, so wird heute auch oft verstanden, dieses Yoga ist das zur Ruhe kommen der Bewegungen des Geistes, dieses Hör auf zu grübeln. Das hat natürlich Patanjali jetzt so nicht gemeint, sondern dem ging es wirklich darum, richtig tief zu meditieren, sodass kein Gedanke mehr da ist. Aber klar, wenn der Körper dauernd Signale sendet, dann ist man mit denen ja auch ganz viel beschäftigt. Und wenn der Körper Signale sendet und man muss sie auch noch unterdrücken, weil man sie nicht irgendwie keinen Kontakt herstellen möchte, weil man nicht weiß, wie man damit umgeht oder was auch immer, dann ist das natürlich nochmal eine verzwicktere Situation im eigenen Kosmos, in dem man ja steckt, aus dem man ja nicht raus kann. So, ja. Nee, da ist Yoga wirklich, glaube ich, ein sehr guter Weg, weil man auch in so einen Kontakt mit der Atmung ist. Und die Atmung, das ist ein riesengroßes, also eigentlich ein durchgängiges Thema in Yoga-Traditionen bis vor 2000 Jahren, auch bei Buddha schon. Und Buddha ist also der Buddhismus eine große Grundlage der Philosophie des Yoga und von Yoga allgemein, dass Buddha schon einen starken Fokus auf Atmung hatte. Und Atmung ist natürlich der direkte Anzeiger dafür, wie es uns geht. Also bin ich gerade aufgeregt? Bin ich gerade apathisch? Bin ich gerade lebendig oder eher sehr, ja, wie auch immer. Also die Atmung spiegelt ja alles wider. Und das ist was, was ich im Laufe der Zeit, also ich praktiziere ja schon seit ich 19 bin, seit fast 20 Jahren. Und was ich in dieser Zeit wirklich gelernt habe, und ich weiß auch noch, dass ich das vorher einfach nicht wusste, dass ich meinen Atem wahrnehmen kann. Und daran wahrnehmen kann, oh, das passiert gerade mit mir, weil manchmal passieren ja Sachen mit einem, man ist ja nicht Herr der Geschichte. Plötzlich, weiß ich nicht, fällt irgendwas neben einem runter, man hat einen totalen Schock und der Atem ist plötzlich super krass und danach aktiv und danach ist man noch eine halbe Stunde total überladen, weil man die nicht wirklich vielleicht bemerkt hat, was alles passiert ist in einem, dadurch, dass man sich erschrocken hat. Aber in dem Moment, wo man es bemerkt und bemerkt, oh, jetzt habe ich mich aber gerade ganz schön erschrocken, ist aber nichts passiert, jetzt atme ich ein paar Mal tief durch und danach ist aber auch wieder vorbei. Wenn man das wahrnehmen kann, dann kann man damit ja dann auch anfangen zu arbeiten. Und das ist schon auch im Yoga, dass eben dieser Fokus auf Atmung so da ist. Da passiert, kann, glaube ich, sehr viel Selbstkontakt durch stattfinden.
Spannend, dass du das sagst. Ich bin tatsächlich auch in den letzten Monaten, natürlich auf einer ganz anderen Ebene als du, aber so mit dem Thema Atem nochmal mehr in Kontakt gekommen und ich bin total fasziniert davon, wie viel wir Also wie stark wir unser Nervensystem zum Beispiel beruhigen können durch Atmung oder eben auch anregen und wie viel da
Ja.
eigentlich durch möglich ist. Das ist so ein ganzes Universum,
Ja.
das mir bisher noch gar nicht so vertraut war. Aber ich kann das irgendwie bestätigen, also aus eigener Erfahrung und auch aus dem so, ich mache ja auch so Meditationsworkshops, dass oft der Atem irgendwie einem was widerspiegelt über das eigene Leben oder den eigenen Zustand gerade.
Ja, genau, das eigene Nervensystem. Das ist ja das. Und das Nervensystem ist ja einfach, hängt einfach im Gehirn. Also da gibt es keine Trennung zwischen Körper und Geist so fürs Nervensystem. Klar gibt es irgendwie Hirnnerven und so weiter, aber also es ist ja alles, also man kann über weiche Kieferbewegungen Hirnnerven entspannen. Also, und wo ist da der Körper und wo ist der Geist? Also
Genau, ich finde, das Nervensystem ist wirklich das, was das so zusammenbringt, also
ja.
Körper und Geist, oder wo beides gleich spürbar ist.
Ja.
Jetzt hast du ja am Anfang, als du dich vorgestellt hast, gesagt, dass du auch mit den Themen Embodiment und Körperwissen arbeitest. Und das passt ja schon zu dem, worüber wir gerade so ein bisschen sprechen. Aber da bin ich total neugierig, weil Embodiment ist ja auch so ein Wort, das einem gerade zumindest so in der Therapeutenszene mit einem Coaching-Bereich ständig begegnet. Aber kaum jemand erklärt es mal. Also, was ist das eigentlich? Könntest du vielleicht dazu ein bisschen was sagen, was das eigentlich ist? So erstmal vielleicht für den Kopf und dann vielleicht auch, weil wir ja gerade beides zusammenbringen, was ist das für ein Gefühl, Embodiment, oder so wie erleben wir Embodiment?
Ja, da bin ich auch sehr lang drum rumgeschlichen um den Begriff. Und ich muss ja dann da auch irgendwie stark, musste dann da stark wissenschaftlich ran. Und ich versuche es jetzt in meinen Workshops, beziehungsweise habe ich eine Fortbildung über Embodiment und Körperwissen. Da versuche ich das natürlich recht einfach zu vermitteln. Man muss es aber wirklich sich ein Weilchen damit beschäftigen, bis man diese Dimension davon verstanden hat. Also auf einer mehr neurowissenschaftlichen Ebene ist Embodiment die Verkörperung des Geistes. Also dahinter steht der Begriff der verkörperten Kognition, also Embodied Cognition, ein Forschungsparadigma, das einfach in den letzten Jahren, Jahrzehnten stark zugenommen hat. Ja, dass eigentlich alles, was in unserem Geiste vor sich geht, auch irgendwie, welche Art auch immer, eine Entsprechung oder sogar einen Ursprung im Körper hat. Und ich weiß es nicht, also ob man das jetzt wirklich so ganz direkt mit diesem neurowissenschaftlichen Forschungsparadigma zusammenbringen kann. Aber wenn wir uns Metaphern zum Beispiel angucken, also die Grundlagen eigentlich dessen, wie wir sprechen, und wir sprechen ja so, wie wir die Welt wahrnehmen, sind wahnsinnig viele Metaphern verkörpert. Also oben und unten alleine. Warum wissen wir, was oben ist und was unten ist? Wir wissen das eigentlich nur, weil wir Füße haben und einen Kopf haben. Und da für uns halt unsere Wahrnehmung der Welt herkommt. Und das ist so eine, also ohne unseren Körper würden wir so viel, wie wir die Welt verstehen, würden wir die gar nicht wahrnehmen oder verstehen können, weil allein Richtungen oder alle möglichen Arten von Erleben, von Emotionen, es kommt irgendwie alles aus dem Körper raus. Also das ist so eine, sagen wir mal, also verkörperte Kognition, so eine wissenschaftlichere Grundlage. Und klar, da gibt es große Diskussionen drüber und so weiter. Ist ja immer so mit wissenschaftlichen Paradigmen-Shifts. Aber ja, es gibt ja eine große Embodiment-Szene dann noch, die so in der Bewegungs- und Coaching-Umgebung sehr aktiv ist. Und da gibt es ja einen sehr bekannten, sagen wir mal, Akteur, Mark Walsh heißt der, der hat Embodiment Unlimited begründet. Und der sagt, das finde ich ganz gut auf den Punkt gebracht, Embodiment ist the how of the who, also das wie des wer, also wie genau ein Mensch sich ist. Einfach nur ist. Und wenn man das jetzt so sieht, ist es jetzt so ein bisschen weniger abstrakt und da kommen dann natürlich noch sehr viele Aspekte dazu, nicht ganz so basale wie Metaphern oder was auch immer, Wahrnehmung der Welt im Allgemeinen, sondern da geht es dann wirklich darum, was drückt dein Körper von deinem Charakter zum Beispiel aus, von deinen Gedanken aus, von deinen Gefühlen aus und ja, wie bedingt auf der anderen Seite, und ich weiß nicht, die Henne-Ei-Thematik, ich bin da nicht so sicher bei der, bei der Körper-Geist-Geschichte, aber wie drückt dann auch dein Geisteszustand so weiter aus, was dein Körper halt so macht? Und also wir wissen, wir kennen das ja, wenn man was verstanden hat im Kopf, sagen wir mal, ich weiß, ich kann schlecht Grenzen setzen. Wenn du das nicht in deinen Körper reinkriegst, dann wird es sehr schwierig sein, diese Grenzen real zu setzen. Also du musst es in die Handlung reinkriegen und die Handlung ist ja dann immer der Körper. Und so arbeiten zum Beispiel so Embodiment-Coaches damit, zu gucken, wie ist das Embodiment von einer Person? Hängt die sich immer total nah an jemanden dran, wenn sie mit ihm redet? Also so grenzenlos sozusagen. Und dann arbeitet man halt damit, dass diese Person Grenzen wahrt, einfach nur in Gesprächen mit ihrem Körper, dass sie ein bisschen weiter sich zurücklehnt, dass sie ein bisschen mehr wahrnimmt, ach, hier bin ich und da ist der und es fühlt im Körper. Also das ist diese etwas ja, andere Dimensionen oder sagen wir mal lebensweltlichere, praktischere Dimension, mit der man Embodiment ganz gut, finde ich, beschreiben und vielleicht auch für sich da mal so übersetzen kann. Genau, also es ist wirklich so ein Ausdruck dessen, was du bist. Und dann kannst du natürlich auch dich ein bisschen beeinflussen über das, was du mit deinem Körper machst.
Spannend, ja. Also ich weiß nicht, ob es überhaupt dann sowas gibt wie gutes Embodiment und schlechtes Embodiment. Aber ich vermute dann mal sozusagen, dass wenn sozusagen das, was wir ausdrücken körperlich und das, was wir fühlen und das, was wir denken, im Einklang sind, dann fühlt sich das für uns am besten an.
Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt. Und du sagst da gerade was, was tatsächlich in der frühen somatischen Bewegung des also in der somatischen Bewegung des frühen 20. Jahrhunderts, so gesagt, vor allem auch bei Frauen, ein gängiger Ausspruch war. Also zum Beispiel die Gymnastikerin Elsa Gindler, und Gymnastik klingt für uns heute irgendwie so nach irgendwelchen komischen Bewegungen, die man ausführt, aber die jetzt nicht so holistisch sind wie Yoga oder sowas, aber früher Gymnastik war sehr, sehr holistisch, also sehr ganzheitlich. Die haben genau dieses gesagt. Also du sollst eigentlich über deinen Körper, wie du mit dem arbeitest und den bearbeitest, immer mehr mit dir selbst deckungsgleich zusammenfallen sozusagen. Und naja, das heißt jetzt nicht, dass wir alle genauso bleiben müssen, hundertprozentig, wie wir sind, weil vielleicht haben wir von unseren Eltern was gelernt oder von der Gesellschaft oder sowas, was uns gar nicht gut tut. Und dann muss man das vielleicht dann einfach bearbeiten, sodass man wieder sich wohler mit sich selbst fühlt, zum Beispiel besser Grenzen setzen kann. Wenn das die Mutter schon nicht gut konnte, wie kann man selbst vielleicht perfektionieren, also, oder wie kann man selbst vielleicht richtig gut können, außer man dazu anders her. Aber solche Sachen, genau, und dass man dieses Gefühl hat, ja, da bin jetzt ich und irgendwie auch richtig so. Das heißt aber nicht, dass das alles in mir genauso bleiben muss, wie es ist, weil ja, also genau.
Ja, und ich finde, was ich auch noch sagen wollte zu dem, was du vorhin gesagt hast, tatsächlich, dass du ja recht hast, und das beobachte ich auch so oft, dass wenn wir vom Kopf erkennen, dass wir was ändern müssen, ändern wir es meistens nicht. Wir wissen ja alle, dass wir irgendwie nicht so viel Schokolade essen sollten, uns viel bewegen und so weiter. Das sind halt oft so rationale Gedanken. Aber in dem Moment, wo wir das wirklich spüren, also sozusagen Geist und Körper und dann auch die Gefühlswelt im Einklang sind, da ändert sich's. Ja. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel mehr. Wenn ich fühle, ich sollte diesen Keks nicht essen und ich denke, ich sollte diesen Keks nicht essen und ich spüre vielleicht sogar eine Abneigung, dann gibt es keinen einzigen Grund, warum ich jetzt diesen Keks essen sollte, um mal bei diesem sehr simplen Beispiel zu bleiben. Deswegen ist es ja auch sehr was sehr Kraftvolles tatsächlich, wenn man ja so da ganz authentisch sozusagen sein kann.
Ja, und wenn man weiß, das, was ich weiß, was gut für mich persönlich ist, oder wäre, das kann ich auch umsetzen. Also das gibt natürlich total viel Selbstvertrauen. Genau. Und ich glaube, da wird so, also je mehr ich mich mit Embodiment beschäftigt habe, desto, es klingt jetzt erstmal ein bisschen blöd, aber es war sehr befreiend, desto mehr hat sich mein Bild von mir selbst irgendwie dekonstruiert. Also nicht so dieser Kopf ist da und der kann das alles entscheiden und so weiter, sondern ich weiß mittlerweile auch, ich muss manchmal einfach, weiß ich nicht, mit meinem Körper manchmal ein bisschen wie mit so einem Kind oder sowas arbeiten. So, was brauchst du denn gerade? Was ist denn gerade los? wie können wir denn da jetzt zusammenkommen? Meine Vorstellungen und wo du gerade stehst und sowas. dass man da irgendwie wie so, dass es eben diese Hierarchie abgebaut wird in einem selbst drin und dann auch die Enttäuschungen, die dann daraus entstehen, dass man was wieder nicht geschafft hat oder sich vorgenommen und dann und so weiter, sondern dass man sich halt. Und das ist dann die beschwerlichere Arbeit so ein bisschen, weil ja, wenn man mit einem harten Beschluss irgendwas dann durchzieht, das kann auch gute Erfolge zeitigen. Es klappt halt leider nicht oft, also meiner Erfahrung nach zumindest. Aber es gibt auch Leute, bei denen klappt es besser. Sondern man arbeitet sich wirklich so ganz lebensweltlich da durch mit dann Höhen und Tiefen, was braucht, um was zu verändern in sich, ja. Und dann ist es aber auch stabil. Also dann ist es wie so gebaut. Und nicht einfach nur beschlossen, sondern es ist sozusagen Teil der Handlungen und der Strukturen und dann auch deines Embodiments und deines Kopfes und dann bist das du. Dann bist das du. Das heißt, man kann sozusagen Körper wissen, das heißt also, was der Körper einfach macht und aufrufen kann an Handlungen, ohne dass wir groß drüber nachdenken. Das ist dann implizites Körperwissen. Ich weiß einfach, wie es geht, den Keks nicht zu essen. Ich muss nicht mehr lange drüber nachdenken, sondern ich weiß einfach, so und so funktioniert das und dann komme ich nicht in die Situation, wo es mir danach schlecht geht oder sowas. Und dann ist es drin, dann bin das ich. Also dann ist es, und das wird es natürlich nur durch Übung. Also dadurch, dass man wieder und wieder und wieder übt, wie kann ich denn das so machen, dass es für mich passt?
Ja. Ich finde das Bild tatsächlich total schön, das du so gegeben hast, so mit deinem Körper, halt den eher als egalitären Kooperationspartner zu betrachten, als irgendwie so diese Hierarchie. Das Wort hat jetzt auch nochmal irgendwie was bei mir ausgelöst, ne? Dass wir echt in so einer Welt leben, wo der Kopf, also wo wir dem Kopf so viel Macht geben, und dem Körper weniger, aber dass das ja überhaupt nicht hilfreich ist, wenn man so durchs Leben geht, weil man dann ja immer in so einem Kampfmodus ist, anstatt im Frieden sozusagen. Ah ja, okay, Körper braucht gerade das, der Kopf braucht das. Wie können wir da Frieden finden?
Ja, und es sind schon auch immer Kompromisse. Also man darf nicht darauf hoffen, dass dann irgendwie alles immer total einfach und perfekt läuft, wenn man sich dann einmal gefunden hat oder was auch immer. Plötzlich kommen neue Bedürfnisse dazu, weil du von irgendwas Neuem erfahren hast, dann musst du wieder verhandeln oder was auch immer. Also so ist es irgendwie einfach. Aber es ist wirklich eigentlich eine Beziehung wie jede andere Beziehung auch.
Ja, genau. Und es fängt ja ganz im Kleinen an, dann in uns, so mit diesen Sachen, mit Körper und Geist und so weiter. Dann haben wir das in Beziehungen. Und gesellschaftlich geht es ja vielleicht gerade auch darum, irgendwie in Verhandlungen zu treten und so weiter. Also finde ich, das vielleicht ist da auch so der beste Punkt, irgendwie anzufangen, wenn man Frieden in der Welt schaffen will. Also um hier mal ganz große Themen aufzunehmen. In einem Halbsatz.
Nee, da sind wir voll bei, also so heute im heutigen Yoga ist sowas sehr beliebt. Dass man ganz kleinen Dingen auf riesengroße philosophische Themen kommt. Also ich bin das gewöhnt. Nein, aber da ist ja bestimmt was dabei. Ich glaube, da muss man halt wieder aufpassen. Das habe ich, kenne ich, also ich bin ja seit 20 Jahren in der Yoga-Szene tatsächlich unterwegs und auch viele Ausbildungen gemacht und habe mit auch Ausbildungen mitgeleitet und so weiter und mit vielen Leuten geredet. Und was mich schon immer am allermeisten irgendwie, was ich auch in mir bemerkt habe, was in der Yoga-Szene passiert, ist, dass ganz viel Dogma halt da ist und ganz viel im Kopf. Also man weiß, über den Körper könnte ich sozusagen auch die Gesellschaft verändern oder was auch immer, aber Das ist schön, das zu wissen, so ein bisschen im Kopf zu behalten, dass es eben nicht nur um die eigene Nasenspitze geht, sondern dass man damit auch Wellen schlagen kann. Aber da darf man wieder nicht verkopfen und drin stehen bleiben, sondern man muss trotzdem dieses Machen halt weitermachen. Ja.
Ja, und ich glaube auch so Weltrettungsfantasien sind selten hilfreich, weil die uns dann halt auch irgendwie so wieder von uns selbst wegbringen.
Ja.
Aber ich finde es gut, halt immer wieder zu sich selbst zurückzukommen, zu gucken, was kann ich bei mir tun, in dem Wissen, es schlägt Wellen, genau.
Voll, was anderes kann man ja tatsächlich so auch nicht machen. Also schon hier und da engagieren und so weiter. Aber das ist schon der Hebel, den man am allerbesten bedienen kann bei sich selbst und dem Befinden und dem eigenen Frieden und so, genau. Und was ich noch sagen möchte, weil ich da gerade drüber gesprochen habe, über was in der Yoga-Szene da so dann manchmal so aufkommt. Manchmal ist, also wenn man weiß, wenn man so viel weiß darüber, wie es sich vielleicht anfühlen könnte oder sollte oder was auch immer, da sind wir natürlich heute auch sehr gut drin, weil man viele Leute sehr beobachten kann und sehen kann auf Social Media und so viele Informationen herbekommt, wie das und das klappen könnte und so weiter, dass dieser Druck dann nicht da ist. Weil Druck ist, glaube ich, das Allerschlimmste, um voranzukommen. Also diesen Druck sich zu machen, so müsste ich doch jetzt eigentlich und ich muss den Frieden in mir finden oder was auch immer. Das sehe ich so viel in der Yoga-Szene und es tut mir leid, auch für mein früheres Ich leid, dass ich da auch irgendwie so reingeraten bin, eben in so einen Optimierungsdruck. Und da ja, möchte ich gerne eigentlich, ja, auch wenn man im Körper so ankommt und sich fühlt und so weiter, da geht es nicht um Optimierung. Da geht es irgendwie wirklich um, was ist denn gerade so? Manchmal ist halt irgendwie auch doof und dann nimmt man es auch wahr und kann damit irgendwie was machen. Ja,
das finde ich auch einen total wichtigen Hinweis. Und ja, genau, ich mache ja auch so Meditationsworkshops, wo es auch oft so geht, in Kontakt mit sich selbst zu kommen. Und da sage ich auch immer dazu, so wenn wir in Kontakt mit uns selbst kommen, ist es ja nicht unbedingt angenehm.
Ja.
Also vielleicht sind da ja viele Dinge, die wir wirklich nicht fühlen wollten und so für eine Zeit lang. Oder irgendwie Dinge, die wir bewusst ausgeblendet haben. Und ja, ich finde, sich so bereit zu machen, dass halt alles da sein darf und nicht irgendwie nur Infinite Bliss und wir fliegen auf Wolke 7 im Licht, gehört halt auch zum Leben dazu. Und Druck ist sehr selten hilfreich.
Ja.
Aber danke für den Hinweis. Ja, jetzt hast du ja gesagt, du machst Workshops und da bringst du so Körperwissen, Embodiment und Yoga zusammen, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie machst du das denn?
Ja, also ich durfte jetzt schon bei einer tollen Kollegin Stephanie Schönberger in der Ausbildung mal einen ganzen Tag unterrichten und eben eine Fortbildung habe ich aufgebaut, die ich letztes Jahr in München ein Wochenende lang gegeben habe. Eigentlich wollte ich sie dieses Jahr in Berlin noch geben, aber das klappt terminlich nicht, deswegen ist es für 2025 geplant. Genau, sowas mache ich. Ich brauchte schon ein bisschen Zeit dafür. Ich erkläre schon theoretisch, also was Embodiment ist, was Körperwissen ist, ein bisschen ausführlicher noch, wie ich es jetzt gemacht habe, und gehe dann aber auch auf verschiedene Arten von Körperwissen ein. Mein Lieblingsthema ist das, was ich die inneren Sinne nenne, also Interozeption, also Innenwahrnehmung, aufgeteilt in Propriozeption und Viszerozeption, also Körperwahrnehmung, also Lagesinn, wo bin ich im Raum, wo gehe ich hin, stehe ich, sitze ich, liege ich, etc. Das ist die Propriozeption, aber auch Viszerozeption, also Organwahrnehmung. Dazu gehört natürlich die Atemwahrnehmung, aber auch alle anderen Organe, die sich irgendwie äußern, die wir wahrnehmen können. Und das finde ich sehr spannend, weil eigentlich öffnet uns Yoga ja den Raum dafür, wie ich ja schon gesagt habe, dadurch, dass wir viel alleine machen, also alleine im Sinne von still und nicht in Kontakt direkt mit anderen Körpern in Yogastunden, haben wir eigentlich die Möglichkeit, all das wahrzunehmen. Und ich erlebe dann immer wieder, wenn Menschen dann, Yogalehrer zum Beispiel, aber auch einfach Interessierte, die schon lange praktizieren, Worte dafür bekommen. Also Worte dafür finden, wenn ich mein Atemwahrnehmung oder so, es ist eine Organwahrnehmung, eine Viszerezeption. Ich kann das über meine Lunge, wird an mein Gehirn signalisiert durch Rezeptoren und so weiter, Druck und so weiter, dass ich jetzt gerade so und so atme, so und so bin. Und genau, da lasse ich auch sehr viele Übungen machen, das wirklich mal ganz in Ruhe in den Yoga-Übungen oder ja, anderen Übungen wahrzunehmen. Und Propriozeption ist wahnsinnig spannend, weil durch Yoga wird sie eh angeregt, weil diese Wahrnehmung unseres, ja im Grunde auch, wir sprechen immer davon, im Hier und Jetzt zu sein im Yoga. Und was wirklich im Hier und Jetzt ist, ist der Körper, ist diese Materie. Und wie können wir diese Materie eigentlich im Hier und Jetzt fühlen, indem sie zum Beispiel angefasst wird, also indem wir Reize haben. Und Reize sind immer da, wir müssen sie nur wahrnehmen. Und wir haben eine riesengroße Oberfläche, die Haut, und dann haben wir da drunten noch eine riesengroße Oberfläche oder ein riesengroßes Organ, und zwar unsere Faszien, unser Bindegewebe. Und man weiß mittlerweile, dass in den Faszien Propriozeptoren sitzen. Also Rezeptoren, die Körperwahrnehmung herstellen. Also dass wir, wenn wir uns jetzt zum Beispiel wirklich abrubbeln oder klopfen, dass wir uns danach viel besser spüren können. Also dass wir besser wissen, wo bin ich gerade? Wie fühle ich mich eigentlich gerade? Was ist eigentlich der Moment, in dem ich gerade bin, und eben nicht im Kopf sind. Also Yoga macht es auch über Dehnungen, also dass Gewebe gezogen wird, Haut gezogen wird und so weiter. Aber ich glaube, dass der Yoga sich noch ein bisschen, wenn wir hinwollen zu mehr Körperwahrnehmung, dass die Leute sich besser über Yoga wirklich kennenlernen, dass wir auch Übungen integrieren können, wie zum Beispiel Klopfen, Rubbeln, auch ja, andere Übungen, die ich dann auch in meinen Kursen erkläre, sodass wir das noch viel besser bewirken können, wenn wir das bewirken wollen, dass Menschen sich eben diese inneren Sinne schärfen und einfach wirklich wie so dieses, weil die Sinne sind ja, also es gibt äußere Sinne, mit denen wir die Umgebung wahrnehmen, hören, riechen, schmecken, etc. Und diese inneren Sinne ist wirklich so ein Instrumentarium zu wissen, wo bin ich gerade, wie fühle ich mich gerade, was ist gerade los? Und es wirklich in jedem Moment tun zu können, wenn es relevant ist. Ja? Genau. Und das ist zum Beispiel was, was mir sehr, sehr wichtig ist, dieses Wissen auch zu stärken. Ich nenne das den Yoga-Effekt. Viel passiert im Yoga, aber wir haben keine Worte oft dafür, weil wir irgendwie aus der Yoga-Tradition heraus da nicht drauf fokussiert sind. Das wirklich, das passiert halt so. Und irgendwie ist dann so ein Glow oder so ein Effekt oder was auch immer. Aber man kann es ziemlich gut benennen und man kann es sogar noch ein bisschen besser hervorrufen, als es durch manche Yoga-Praktiken der Fall ist, die wir, weiß nicht, noch von früher mitgenommen haben.
Total spannend. Es klingt nach so einer richtig guten Ergänzung auch zu den klassischeren Yoga-Übungen. Und ich fand das jetzt ganz spannend, weil viel von dem, was du so benannt hast an Übungen oder ja, auch diese inneren Sinne, sind so Sachen, die sind mir so bekannt aus Traumatherapie und genau so Somatic Experiencing arbeitet ja auch mit manchen Methoden, weil ich glaube, das Trauma ist ja auch natürlich was Psychisches, was sich aber sehr stark körperlich auch bemerkbar macht. Und ich glaube, gerade durch Trauma verlieren wir nochmal sehr viel stärker auch den Zugang so zu unserem Körper. Und da braucht man dann solche Methoden vielleicht besonders stark. Aber genau, ich glaube, wir Alltagsmenschen ohne vielleicht stärkere Traumatisierung können sowas auch sehr gut oder sehr gut davon profitieren.
Ja, gut, dass du das ansprichst. Also meine letzten Fortbildungen war auch eine Yogalehrerin mit Traumaschwerpunkt dabei, die auch gesagt hat, wie sehr ihr das nochmal geholfen hat. Und wir müssen einfach auch wissen, also klar, wir können sagen, gut, das sind jetzt irgendwie keine Methoden, die früher verwendet wurden. Und das sollten wir auch sagen, wenn wir historisch korrekt sind und nicht einfach so tun, ja, das haben die alten Inder schon genauso gemacht oder sowas. Das finde ich irgendwie nicht okay, einfach weil ich auch Historikerin bin natürlich. Aber einfach sagen, naja, wen haben wir denn in unseren Yogastunden? Viele Menschen, die auch gerade ins Yoga kommen, keinen kompetitiven Sport machen oder keinen, wo es jetzt ums schlank sein primär geht, wenn sie zum Beispiel eine Essstörung haben, ist es schön, wenn sie sich Yoga aussuchen und eben nicht ein Bauch-Beine-Po-Programm, weil es da wieder darum geht, wie siehst du aus, wie musst du aussehen und so weiter, sondern sie sich vielleicht tatsächlich einfach Yoga suchen, um diesen Kontakt zu sich selbst zu stärken oder auch sich mal wieder zu entspannen und wohlzufühlen und so. Wir haben, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, aus meinen Kursen und auch durch Privatschülerinnen, die ich lange Jahre hatte, viele Leute suchen auch Yoga, weil sie traumatische Erfahrungen im Hintergrund haben. Und dann können wir natürlich nicht, weil es ist einfach eine andere Gesellschaft, ein anderes Klientel, das jetzt hier etwas macht, das Yoga heißt, einfach an Methoden festhalten, die, ja, oder beziehungsweise man muss ja gar nichts rausstreichen oder sowas, aber man kann einfach ergänzen durch Methoden, die dann eben für diese Menschen einfach nochmal viel sinnvoller sind. Wenn die jetzt dann in eine ganz harte Ashtanga-Yoga-Praxis gehen, das ist auch der Stil, den ich gelernt habe, ich mag den gerne, weil ich spüre da zum Beispiel Grenzen sehr gut, ich bin sehr hypermobil sonst und wenn ich in Kraft gehe, tut mir das zum Beispiel gut, aber andere Leute, die auch so eine traumatische Erfahrung und ich übergehe meinen Körper eigentlich, damit ich es nicht fühlen muss, die können sich im Yoga da vollkommen von sich abkapseln. Also die können dann da einfach vollkommen weiter auf der Schiene reiten, die sie schon die ganze Zeit reiten, bis sie vielleicht sich irgendwas reißen oder sowas. Genau, deswegen finde ich es so wichtig, dass man diese anderen Methoden auch einbaut noch mehr, weil wir dieses Klientel ja auch haben in unseren Kursen.
Ja, total. Auch nochmal ein wichtiger Hinweis und vielleicht auch wichtig dann für alle Menschen, die Yoga praktizieren, auch da irgendwie achtsam mit sich selbst zu sein und zu gucken, okay, ist diese Yoga-Form, die ich für mich gewählt habe, wirklich das, was ich brauche? Oder
Ja.
Kopf das entschieden?
Ja, genau. Und das ist manchmal gar nicht so leicht herauszufinden. Ja, ich hätte gerne, weil ich so beweglich bin und deswegen haben alle auch immer so diese Beweglichkeit gefördert bei mir. Auch in Indien oder sowas. Ah, du bist so beweglich, und ist ja noch so heiß. Mach doch die und die Stellung jetzt, die kannst du ja bestimmt. Hat mich total überfordert. Aber die haben das halt nur in mir gesehen, was ich kann, aber nicht gesehen, dass mir das auch auf Dauer wehtut, das viel auszuführen. Und dann ist es für mich natürlich viel leichter zu sagen, ah, wie schön, da habe ich Erfolg mit und das kann ich tolle Sachen machen, sieht gut aus, whatever. Und dann zu sagen so, nee, ich muss jetzt leider irgendwie Kraftarbeit machen, das ist sau anstrengend, ich fühle mich überhaupt nicht erfolgreich. Aber wenn ich rausgehe, merke ich, ja, jetzt geht es mir gut, das fühlt sich gut an und ich sollte damit weitermachen. Und ja, das ist dann manchmal, genau, gar nicht so leicht rauszufinden, ich nur sagen, was man braucht. Und deswegen ist es gut, wenn auch Yoga-Lehrer verschiedene Sachen einem anbieten. Ja, und genau.
Dann ist es eben auch eine Reise, wie immer, herauszufinden, was man wirklich braucht.
Ja,
jetzt hören vielleicht Menschen zu, die sind ganz begeistert von deinem Wissen und wollen vielleicht dich auch persönlich kennenlernen oder mal eine Yogastunde oder so mit dir ausprobieren. Was bietest du denn gerade so an? Oder auch zukünftig.
Ja, also ich habe ja wirklich zwei Standbeine, weil ich einfach zwei Interessensgebiete habe. Ein bisschen der wirklich praktische und dann eben auch mehr theoretisch und dann mehr auf Körper und mehr auf Yoga-Geschichte. Und ich habe ein Yoga-Studio in München. In der Mitte Zentrum Münchens, da habe ich Yogastunden. Vielleicht können wir irgendwo den Stundenplan verlinken oder sowas.
Ja,
dann können
das
wir
mache ich.
reinschauen. Und sonst habe ich, also diese Fortbildung, wie gesagt, kommt hoffentlich in Berlin dann 2025. Das bin ich dann, im Frühjahr werde ich das organisieren für 2025. Und ich bin dabei, eine neue Homepage aufzubauen. Es dauert noch ein paar Monate, aber vielleicht können wir die dann, wenn sie da ist, auch drunter setzen, dass alle, die sich den vielleicht ein bisschen später anhören, die haben. Da findet man dann alles, was ich anbiete, auch immer aktuell. Und für die Interesse an Yoga-Geschichte haben, ich habe ein Profil auf Instagram, das heißt YogaNerds. _de, da bin ich sehr aktiv drauf und da gibt es sehr viele Informationen zu Yoga-Geschichte und auch Yoga-Philosophie und da biete ich jetzt zum Beispiel im April einen Kurs an, einen 4-wöchigen Crash-Kurs, April 2024, einen 4-wöchigen Crash-Kurs, eine kleine Geschichte des Yoga, wo man wirklich die wichtigsten, wirklich so Überblick, wie wir es halt heute wissen, wie hat es angefangen, wie hat es sich weiterentwickelt bis heute, dann hat man so Überblick, die wichtigsten Daten, die wichtigsten Veränderungen mitbekommen. Genau, und was gibt es noch? hier und da bin ich in Ausbildung dabei. Manchmal wird es dann auch, also kann man das dann auch extern buchen, sich dazu buchen. Ja, aber wenn ihr mir auf yoganerds-de folgt, dann kriegt ihr das alles mit. Ich habe auch einen Newsletter, da könnt ihr euch dann auch gerne eintragen.
Okay, super. Ja, ich werde auf jeden Fall dann auch dein Instagram-Profil und genau, das, den Stundenplan verlinken. Dann können alle, die jetzt zuhören und mehr wissen wollen, direkt da drauf gehen. Ja, gibt es denn sonst noch irgendwas, was du heute gerne mit uns teilen würdest?
Ich freue mich immer total, wenn auch jetzt noch, ich meine, gerade ist es ja immer noch ein großer Boom, Leute mit Yoga anfangen. Und meine Erfahrung ist schon, dass ja, der Weg halt hin zu mehr Selbstnähe oder auch Verständnis dafür, was man vielleicht braucht, dass der einfach dauert. Und ich würde irgendwie allen so wünschen, dass sie einfach immer so manchmal so einen kleinen Check-up mit sich machen. Wie geht's mir gerade? Wie ist das, was ich da mache? Habe ich mich irgendwo verrannt oder tut mir es immer noch richtig gut? Sollte ich mal was Neues vielleicht ein bisschen ausprobieren oder sowas? Und dass es dich eigentlich wirklich zu dir hinbringen sollte und nicht von dir wegführen sollte. Das mache ich manchmal ein bisschen traurig, dass das auch in dem Namen dessen, was ich da unterrichte, mit dem ich mich so viel beschäftige, halt passieren kann. Und da möchte ich einfach nochmal für sensibilisieren, aber auch dafür, dass es einfach ein ziemlich langer Weg ist, je nachdem, wo man herkommt halt. Ja, bis man vielleicht sich da wirklich auch richtig wohlfühlt und dass es auch sich immer ändert. Also man wird älter, man hat seine Phasen, man hat mal eine Verletzung. Das ist toll an dieser Praxis, dass man sie echt einfach auch anpassen kann und mal weniger, mal mehr. Ja.
Ja, genau wie Yoga ist Leben halt auch ein Prozess und kein Zustand, den wir einfach mal erreichen. Aber vielen Dank für den Hinweis nochmal. Ich glaube, das ist total hilfreich und nimmt auch wieder Druck raus, was du eben gesagt hast. Und ja, auf jeden Fall auch vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Ich habe wirklich viel Neues gelernt und fand es total spannend, was du heute erzählt hast. Und ich bin mir sicher, die Menschen, die heute zuhören, haben auch ganz viel gelernt. Also vielen, vielen Dank dafür.
Danke, Laura. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch ein bisschen zu erfahren, was du so für Erfahrungen hast in deiner Praxis. Das fehlt mir natürlich, da so direkter Kontakt mit der psychologischen Warte sozusagen. Das finde ich sehr spannend. Ja, dann Dankeschön.
Sehr, sehr gerne. Ja, und ich hoffe, auch dir hat das Gespräch gefallen und du fühlst dich jetzt bereichert und inspiriert und nimmst vielleicht die eine oder andere Anregung für deinen Alltag oder deine Yoga-Praxis mit. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer sehr, wenn du sie mit anderen Menschen teilst. Wenn du den Podcast unterstützen möchtest, dann ist es für mich auch sehr hilfreich, wenn du ihn auf deiner Lieblings-Podcast-App mit 5 Sternen bewertest. Und ich freue mich auch sehr, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Also, ich wünsche jetzt einen ganz schönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal.